Es ist gut, euch wieder zu begrüßen zu können mit dem wichtigen Gruß: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Eidgenössischer Dank-, Buß- und Betttag 2015. Erlauben Sie mir zuerst ein paar allgemeine Anmerkungen dazu. Conny hat schon etwas gesagt. Der Anstoß zu diesem eidgenössischen Dank-, Buß- und Betttag kam aus den Reformierten der reformierten Kirchen der Schweiz, nicht nur aus einer, sondern das war ein Zusammenschluss der Kirchen. Und 1795 erklärte die damalige Tagsatzung, das war der Vorgänger von Bundesrat und Bundeshaus von heute, die Tagsatzung diesen Tag zum eidgenössischen Feiertag. Und dann machte der Kanton Aargau einen Vorschlag, dass man dazu den dritten Sonntag im September festlegt. Das war 1832. Also der eidgenössische Dank-, Buß- und Betttag hat schon eine sehr, sehr lange und gute Tradition. Aber die Frage ist, ein landesweiter Feiertag, merken wir überhaupt noch etwas davon? Ich bin der Überzeugung und ich meine, feststellen zu müssen, vom ursprünglichen Sinn nur noch ganz, ganz wenig. Und darum gibt es ja auch diese Stimmen, die seine Aufhebung fordern. So wie in Deutschland inzwischen ja der Buß- und Betttag auch abgeschafft wurde. Und was fangen wir als bekennende Christen, was fangen Sie als bekennende Christen mit diesem Feiertag an? Ich finde es eigentlich ganz ehrlich, wenn wir eine Tradition, mit der viele nichts mehr anfangen können, auch so ein bisschen unsere Fragen stellen. Und wenn wir so wenig vom Dank-, Buß- und Betttag halten, dann liegt es vielleicht auch daran, dass die Bezeichnung einfach nicht mehr für die heutigen Ohren gemacht ist. Buße, Bußtag, ja, der ursprüngliche Sinn ist kaum noch den Menschen geläufig. Viele denken dann vielleicht eher an Geschwindigkeitskontrollen und dass man erwischt wird dabei. Ja. Und nun, der erste Dank-, Buß- und Betttag, der ist schon sehr alt. Und der wird uns in der Bibel, im Alten Testament, im Buch Nehemia geschildert. Wir lesen da in Kapitel 9, komm bitte. Habe ich es jetzt ausgemacht? Mach doch bitte eine Folie nach vorne. Geht etwas nicht. Ja, die moderne Technik. Er steckt. Ich mache nochmal aus und nochmal an. Sonst muss ich doch noch meine Bibel nach vorne holen. Also die andere. Experte nach vorne. Ah ja, danke. Also in Kapitel 9 in Nehemia heißt es, am 24. Tag dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Und es sonderten sich die Nachkommen Israels von allem fremden Volk ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen an ihrem Platz auf, und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes 3 Stunden lang. Und 3 Stunden bekannten sie und beteten zum Herrn, ihrem Gott. 6 Stunden Gottesdienst. Also ihr könnt euch auf etwas gefasst machen. Nun könnte man ja meinen, dass dieser Dank-, Buß- und Bettag damals deswegen ausgerufen worden ist, weil die Israeliten so richtig in der Tinte steckten. Wir denken ja gewöhnlich, Unglück mache die Menschen mürbe und bringe sie zum Beten. Und das ist ja auch irgendwo begreiflich und das ist in der Tat oft auch so, dass Menschen durch Not zum Beten kommen. Aber hier bei Nehemia ist das ganz anders. Fast das Gegenteil. Der Dank-, Buß- und Bettag bei Nehemia erfolgte unmittelbar einem großen Fest. Sie hatten das große Fest gefeiert aus Dankbarkeit, denn die Mauer der Stadt war wieder aufgerichtet. Die Ordnung in Jerusalem war wiederhergestellt. Die Leute wohnten sicher. Die Feinde Israels hatten keinen Grund mehr zum Lästern. Und jetzt ging es darum, den inneren Aufbau der Gemeinde von Jerusalem voranzutreiben. Und dann hatte Nehemia beim Höhepunkt dieses Festes ihnen zugerufen, die Freude am Herrn sei eure Stärke. Und dann jubelten sie und feierten seit langem das erste Mal wieder das Laubhüttenfest und das war und ist bis heute eine sehr fröhliche Sache. Man erinnerte sich ja bei diesem Fest an die Hilfe und das Begleiten Gottes in der Vergangenheit. Man war sehr dankbar, dass Gott Gnade und Erbarmen geschenkt hat. Und dazu gab es dann diese dreistündige Lesung der Bücher Mose. Im Übrigen, bei diesem Fest zu Anfang wurde aus den Büchern Mose einen ganzen Tag lang vorgelesen. Ich erinnere da auch gerne an meine Predigt vor ziemlich genau 2 Jahren über die bewegten Menschen von Nehemia 8, wo es ja auch dann einmal heißt, und sie hoben Hände empor und beteten den Herrn an. Und dann wächst aus diesem damaligen Rückblick, aus dieser Dankbarkeit für Gottes Durchhilfe, wächst so etwas wie eine Bußbewegung. Die Grundlage zu dieser Bußfertigkeit hatte der Nehemia schon ganz zu Anfang seines Dienstes in Jerusalem gelegt. Bereits im 1. Kapitel wird davon berichtet, wie er sich in einem ergreifenden Bekenntnis unter die Schuld seines Volkes und der Väter gestellt hat. Ich habe damals bei der Predigt vor 2 Jahren gesagt, das ist schon außergewöhnlich. Das ist, was der Herr Jesus dann später in Vollkommenheit getan hat, sich unter die Schuld anderer zu stellen. Wer von uns tut das schon gerne? Also Nehemia, er hat das praktiziert, er hat das vorgemacht, sich in einem Bekenntnis unter die Schuld auch der anderen zu stellen. Und diese Bußfertigkeit von Nehemia, die zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte vom Buch Nehemia, durch die ganze Geschichte vom Wiederaufbau der Mauern und Jerusalems. Und liebe Gemeinde, das macht für mich deutlich, auf einem solchen Grund der Bußfertigkeit kann Gott Geschichte schreiben. Geschichte nach seiner Vorstellung. Aufgrund von Buße und Dankbarkeit, da kann etwas neu werden, da kann etwas wachsen. Hören Sie es? Aufgrund von Buße und Dankbarkeit, Dankbarkeit und Buße, wie wir es jetzt auch in der Reihenfolge nehmen wollen, da kann etwas wachsen und neu werden. Sie haben wahrscheinlich auch schon mal gehört, was Martin Luther gesagt hat. Er hat gesagt, das ganze Leben eines wahrhaftigen Christen soll eine fortlaufende, eine andauernde und eine sich vertiefende Buße sein. Unser Leben soll also nicht wenig von Buße geprägt sein, sondern immer, immer mehr. Immer mehr von dir, Herr Jesus. Und wo kommen wir Jesus näher? Wo kommt uns Jesus näher? Als in den Situationen, als zu den Zeiten, wo wir in die Tiefe und zur Buße geführt werden. So also beginnt damals eine Erneuerungsbewegung. Und ich sag's doch richtig, wenn ich sage, und diese Erneuerungsbewegung haben wir heute ebenso nötig wie damals die Juden vor 2500 Jahren. Vielleicht sogar noch mehr. Liebe Freunde, und wo Gott am Werk ist, da bleibt neben der großen Freude über die Erlösung, über die Befreiung, über sein Wirken, da bleibt die Buße der Grundton und die Grundlage alles christlichen Dienstes und Lebens. Und vielleicht ist das etwas, was wir ein wenig vergessen haben in unserer Zeit der Wohlfühlgemeinden. Ich sage das nicht mit Abscheu oder Verachtung, sondern ich sage das aus Sorge manchmal auch, dass wir vielleicht so ein bisschen die Botschaft der Buße und die Botschaft der Bekehrung, die jeder Christ immer wieder neu vollziehen muss, zwar nicht in der Weise wie am Anfang, aber immer wieder die Hinkehr zu Jesus Christus, dass wir das ein bisschen so in den Hintergrund gerückt haben. Aber da ist natürlich auch die ganz große Frage, auf die ich jetzt auch eingehen möchte. Was ist Buße wirklich? Was gehört zur Buße? Und jetzt sage ich, Buße heißt zunächst und zuerst und am wichtigsten Bewegtsein von Gottes Liebe. Bewegtsein von dieser überwältigenden Zuwendung des lebendigen Gottes in Jesus Christus, dass er mir, dass er uns alle Schuld vergeben hat. Bewegtsein von Gottes Liebe. Die heimgekehrten Juden hatten Gottes Güte erlebt, die Befreiung und die Heimkehr aus dem Exil, den Mauerbau trotz vieler großer Schwierigkeiten. Das sind Gottes Liebeserweise gewesen für sie. Darin wurde für sie Gottes Treue sichtbar. Seine Geduld, dass er seine Leute nicht hat fallen lassen, selbst im Gericht. Haben Sie das schon erfahren, dass der Herr so ganz hart und deutlich mit Ihnen gesprochen hat, dass es ihnen so ging, wie dem David die Gebeine zerfließen? Man hat keine Kraft mehr. Und dann dieses Überwältigtwerden von Gottes Liebe, von seiner Vergebung. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung immer wieder. Das ist nicht das Schönste, aber das Beste, was uns passieren kann. Buße heißt immer wieder bewegt und überwältigt werden von Gottes großer Liebe. An dieser Stelle darf ich doch auch die Frage stellen, sind wir am heutigen eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag bewegte Leute? Vom Geist Gottes zur Buße hin bewegte Leute? Also wenn wir auf das schauen, was der Herr für uns getan hat, angefangen vom Opfer seines Sohnes für uns am Kreuz von Golgatha, hin über die Güte und Treue Gottes in der Geschichte, gerade auch der Schweiz bis auf den heutigen Tag. Und dazu kommen dann all die persönlichen Glaubenserfahrungen, die jeder von uns gemacht hat und immer wieder machen darf. Und das alles, obwohl wir in unserem Alltag häufig ganz wenig nach Gott fragen und manchmal so wenig für ihn tun. Jedenfalls nicht so viel, dass er verpflichtet wäre, Gutes für uns zu tun und an uns zu tun. Und darum, liebe Gemeinde, ist doch am Buß, Dank-, Buß- und Bettag angebracht, auch einmal zu reden vom Eingeständnis der eigenen Schuld an der gegenwärtigen Not. Dass wir nicht nur sagen, ja, das sind die Menschen, die einfach nicht an Jesus glauben wollen, das ist die, sind die Leute in der Regierung, die, ja, du hast richtig gesagt, die am liebsten den ersten Satz oder die ersten Worte streichen wollen. Nein, das sind sie nicht. Das sind wir. Wir gehören dazu. Wir sind mit dabei. Im Spiegel von Gottes Wohltaten, aber auch von Gottes Forderungen, wurde den Juden damals ihre eigene Schuld bewusst und die Schuld der Väter. Und das äußerte sich bei ihnen in der Trauer und in der Reue. Und sie machten das sichtbar mit Trauerkleidern. Ich habe jetzt keine Trauerkleidung angelegt, aber ich habe mir bewusst gesagt, heute Morgen, ich ziehe mal ein weißes Hemd an und einen dunklen Anzug. Ja. Bei den Juden kam es dann zu diesem ergreifenden Bußgebet. 3 Stunden lang bekannten sie ihre Schuld und beteten zum Herrn, ihrem Gott. Ihr kennt die Geschichte vom schwarzen Peter, oder? Ich habe es zwar schon lange nicht mehr gespielt, aber im Alltag passiert es immer wieder, dass wir anderen den schwarzen Peter zuschieben. Diese Menschen damals in Jerusalem, die standen zu ihrer eigenen Schuld und zu ihrem eigenen Versagen, zu ihrem eigenen Zu-Kurz-Kommen. Aber hallo, liebe Freunde, das ist wichtig. Das Umdenken, die Buße, die beginnt nicht bei den anderen. Buße, Umdenken, Umkehren beginnt bei mir selbst. Achten wir doch daran, die Bewegung der Buße fängt bei den Gläubigen an. Eine Bußbewegung, auch eine Erweckung, hat immer schon in der Geschichte Gottes mit uns Menschen bei den Gläubigen begonnen. Damals haben die Menschen sich abgesondert, die Juden sich abgesondert, nicht aus frommer Selbstgerechtigkeit heraus oder auch um auf andere herabzusehen und vielleicht über andere etwas böse zu denken, ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Nein, sie sehen sich selbst als die Schuldigen. Und darum heißt Buße zum zweiten Sinnesänderung. Umdenken oder vom griechischen Begriff Metanoia. Umdenken. Und das ist vielleicht der springende Punkt. Umdenken, Neudenken, bei sich selbst anfangen, nicht bei den anderen. Das Umdenken liegt an mir, nicht bei meinem Ehepartner, bei meiner Frau, nicht bei meinem Kind oder bei den bösen Kollegen oder bei den bösen Nachbarn, die mir Schwierigkeiten bereiten, die mich mobben. Es liegt zuerst an mir, nicht bei der Veränderung der Verhältnisse, die mich vielleicht plagen, die mir Mühe machen. Es beginnt bei mir. Und schaut, das ist doch der tiefste Sinn des Dank-, Buß- und Bettags, dass wir mal auf uns selbst zurückgehen und fragen, Herr, wo sollte ich jetzt auch zur Schuld, meiner eigenen Schuld, aber auch zur Schuld des Landes stehen? Buße heißt nämlich auch bekennen. Bekenntnis zur Schuld. Wenn uns Fehlhaltungen bewusst geworden sind in unserem eigenen Leben, dann sollen wir sie beim Namen nennen. Wir sind zu bekennen auch unsere Schuld aufgefordert. Und es reicht nicht, es genügt nicht, da lediglich ein frommes Pflaster drüber zu tun. Um es mit einem medizinischen Begriff zu sagen, der Abszess muss geöffnet werden. Der Hass, die Verletzungen, die Schuld müssen heraus. Und wir lernen dann dabei ganz sicher auch das andere, das Aussprechen der Schuld bringt eine große Entlastung und Befreiung. Ja, wie befreiend ist es doch, den Keller mal zu entrümpeln, oder? Darf gar nicht dran denken. Altlasten am rechten Ort abzuladen. Und das Endlager ist niemals bei den Menschen, sondern ist immer nur bei dem Herrn, der die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen hat. Das Endlager ist der Herr Jesus Christus. Wir haben in den FEG-Gemeinden keinen Beichtzwang und das ist wohl auch recht so. Aber doch sollte jeder wissen, Beichte, Buße tun, bekennen gehört zum Leben des Christen. Und überall sind doch auch bei uns in der Gemeinde seelsorgerliche Menschen bereit, einen verschwiegenen, einen verantwortlichen Priesterdienst zu tun. Schuld muss immer ausgesprochen und bekannt werden. Und dann trägt man sie gemeinsam mit dem Bruder oder der Schwester hinein ins Heiligtum. dann übergibt man die Schuld, das, was man abgeladen hat, dem, der für alle meine Sünden vollkommen bezahlt hat. Er ist der Heiland, er ist der Herr, der auch alle tiefe Verletzungen heilt. Und darum dürfen wir im Namen Jesu Christi auch anderen Vergebung zusprechen und dürfen für andere seelsorgerliche Menschen sein. Und dann ist das ganz wichtig, Buße, da gehört noch etwas dazu. Buße heißt Annahme der Vergebung. Und wisst ihr, das ist gar kein unwichtiger Punkt. Ich habe das bei mir selber erfahren. Wenn man so richtig, sag ich mal, hineingeritten hat in den Abgrund, dann ist es gar nicht so leicht zu sagen, ja, Herr, danke, dass du mir vergibst. Das fällt dann gar nicht so leicht. Ist gar nicht so leicht zu begreifen. Ich weiß aus eigener jüngster Erfahrung, da tut man sich schwer daran. Dabei ist es eigentlich so einfach. Ich bekenne vor dem Herrn, vielleicht auch vor einem Bruder, vor einer Schwester, und dann nehme ich die Vergebung an, die Gott mir zusagt. Und das ist ein Akt des Vertrauens an den Herrn Jesus Christus. Ich rechne mit seinem Versprechen, dass sein Blut mich reinmacht von aller Sünde. Damit rechne ich. Obwohl ich es nicht sehen und vielleicht auch gar nicht richtig fassen kann, ich nehme an, dass er mir Schuld vergibt, wenn ich sie bekannt habe aus ehrlichem Herzen. Buße ist Annahme der Vergebung. Und darum hat jemand gesagt, Buße ist eine fröhliche Sache. Buße tun ist eine fröhliche Sache. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich komme zum dritten Teil der Predigt. Und jetzt ist das Schwergewicht auf den Bußbetag mit Konsequenzen. Schon beim Danken und beim Bekennen wurde gebetet, doch jetzt werden Konsequenzen gezogen. In einem ganz langen Gebet kommt bei den Juden damals zum Ausdruck, ein Herrschaftswechsel findet statt oder hat stattgefunden. Ein Herrschaftswechsel hat sich vollzogen und gerne empfehle ich euch heute Nachmittag oder bald möglichst mal Nehemia aufzuschlagen und dieses Gebet zu lesen und zu studieren. Es sind 33, 34 Verse. Also darum sage ich es euch nur. Nehemia, besonders ab Vers 4. Nehemia 9, besonders ab Vers 4. Das ist eine Vorlage auch für ein Bußgebet mit Konsequenzen. Und in diesem Gebet wird 70 Mal ein Wort in verschiedenen Formen immer wiederholt. Und wisst ihr, was das Wort ist? Du, dir, dich. Und gemeint ist der lebendige Gott. Nicht ich, mein, mir, sondern du, dir, dich. Gott steht vorne an. Er ist alles im Leben der Gemeinde. Er ist alles im Leben der Christen, der Gläubigen. Er bestimmt alles. Er führt alles. Er ist für uns nicht nur Trost im Leben, sondern gerade auch Trost im Sterben. Und was ist die Auswirkung des Buß- und Bettags? Es kommt zu einer Bundeserneuerung mit Gott. Ich habe mir so überlegt in der Vorbereitung, auch heute Morgen ist mir das nochmal in den Sinn gekommen, wie wäre denn das, wenn im Bundeshaus eine neue Auflage der Bundeserneuerung stattfinden würde? Und wenn das Volk aufgefordert würde, da zu unterschreiben, sich da neu hineinzugeben. Die Juden damals haben es gemacht. Nachdem wir Gott unsere Schuld bekannt hatten, heißt es in Nehemia 10, schlossen wir eine Vereinbarung und hielten sie schriftlich fest. Unsere führenden Männer, unsere Leviten und Priester unterschrieben die Urkunde und versiegelten sie. Auch das übrige Volk schloss sich der Verpflichtung an. Auch ihre Frauen schlossen sich an, sowie ihre Söhne und Töchter, sofern sie alt genug waren, die Vereinbarung zu verstehen. Zusammen mit den führenden Männern legten sie einen Eid ab, das Gesetz zu befolgen, das uns Gott durch seinen Diener Mose gegeben hatte. Sie wollten nach den Geboten des Herrn, nach seinen Ordnungen und Weisungen leben. Die Israeliten sind wieder Gottes Volk und das ist das wichtigste, das hervorragendste Ereignis nach dem Wiederaufbau Jerusalems, der Gottesstadt. Israel ist wieder Gottes Volk. Der Höchste will ein Volk, das sich ganz zu ihm stellt, das ganz zu ihm gehört. Eine Gemeinde, die bereit ist, seinen Willen und seine Gebote zu verwirklichen. Eine Gemeinde, der er auch seine ganze Zuwendung, seinen ganzen Segen, seine ganze Liebe schenken kann. Und seht, das ist das Ziel in Gottes Augen. Der Zielpunkt von Gottes Güte. Heimrufen zur Berufung. Zurückbringen zur Bestimmung. Und eben nicht nur bei Israel. In Jesus hat Gott die Türen für sich weit aufgestoßen. Für alle Menschen. Für Menschen jeder Rasse und jeder Herkunft. Und seine weltweite Gemeinde hat er in diesen Auftrag hineingestellt, die Menschen zu Gott zurückzurufen. Es ist schön, dass wir uns wohlfühlen in der Gemeinde. Es ist gut, dass wir hier zu Hause sind, dass wir einander kennen, einander lieb haben. Aber diese Liebe, die der Herr Jesus in unsere Herzen ausgegossen hat durch den Heiligen Geist, die sollte uns dazu treiben, den Menschen zu sagen, dass der Herr sie lieb hat. Natürlich ist uns auch das Nächste bekannt. Mit Gebet allein ist es nicht getan. Mit einer Verpflichtung allein ist es noch nicht getan. Die Gnade des Herrn und das menschliche Bemühen, das gehören immer wieder zusammen. Oder anders gesagt, unser menschliches Tun, das muss von Gottes Güte und von Gottes Gnade umhüllt sein. Aus dieser Gnade heraus muss es zum Tun kommen. Und so wurde damals diese Verpflichtung aufgesetzt, bei der jeder Stellung nehmen sollte und deren Annahme durch eine Unterschrift besiegelt wurde. Und nicht nur eine Oberschicht, wie wir hier lesen, nicht nur die führenden Männer, nicht nur Nehemia, der als erster unterschrieben hat, sondern auch alle anderen. Und das muss ja besonders erwähnt werden im Alten Testament, auch die Frauen und die Kinder, die verstehen konnten, was gemeint ist. Der Buß- und Bettag gilt alle an, damals wie heute. Der Dank-, Buß- und Bettag, er geht alle an. Noch recht kurz, um was geht es denn bei dieser Verpflichtung, von der uns dann in Nehemia 10 berichtet wird? Kurz gesagt, die Erlösten und die Befreiten, es wird auch im letzten Satz hier deutlich, sie binden sich neu an den Willen Gottes. Sie richten sich ganz neu aus auf die Gebote und Weisungen. Und sie dulden auch keine Grenzverwischungen, keine Kompromisse. Das wird deutlich, dass sie keine Verschwägerung mit den heidnischen Völkern, mit den Nachbarvölkern wollen. Und dieser Grundsatz, das muss man mal an dieser Stelle ganz deutlich erwähnen, hat keine rassistischen Hintergründe. Das hat nichts zu tun mit der Ideologie etwa des Dritten Reiches in Deutschland. Nein, es ging damals einzig und allein darum, entschieden zu Gott zu gehören. Ich will keinen fremden Göttern nachlaufen, sondern alleine Gott angehören. Und ein weiterer praktischer Punkt war, dass sie sich sagten, wir halten jetzt wieder ganz, ganz treu den Sabbat. Dabei geht es nicht um ein gesetzliches Tun, wo man da nur, glaube ich, 999 Schritte tun darf. Oder wie viel ist das? Ja, Geld, nicht mehr wie 1000 auf jeden Fall oder so. Sondern beim Sabbatgebot, da geht es doch zunächst einmal darum, dass das ganze Leben Gott geweiht wird zum Gottesdienst. Nicht nur am Sabbat gehört man Gott, sondern gerade auch am Werktag. Es heißt dort in Nehemia 10, wir gehören dir, o Gott, und wollen dir dienen. Also, seht ihr die Betonung? Nicht ich will dir gehören, ich will dir dienen, sondern wir gehören dir, o Gott. Wir wollen dir dienen. Mir ist heute Morgen noch Römer 12 in den Sinn gekommen. Da heißt es, Geschwister, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Zu dem rufe ich euch auf. Auffällig sind dann auch noch die nächsten Punkte bei Nehemia. Das ganze Volk übernimmt Verantwortung für den Gottesdienst. Oh, das ist toll, hä? Die ganze jüdische Gemeinde übernimmt Verantwortung für den Gottesdienst. Das Leben für Gott ist eben nie eine individuelle Sache. Das beschränkt sich nicht auf unseren Privatbereich. Alle, die sich damals Gott verpflichtet haben, sie sammelten sich von da an in und ums Gotteshaus, weil im Gotteshaus war gar nicht genug Platz für alle. Das wäre toll, hä? Fenster auf, da draußen noch ein paar Bänke, so ein bisschen eine Rampe, ja. Alle, die sich Gott verpflichteten, sie bauen auf, sie tragen mit, sie helfen, sie leisten ihren Beitrag, sie singen mit, sie fasten mit und fassen praktisch an. Das ist ganz interessant. In Jerusalem ging das hin, dass sie angefangen haben, Brennholz zu sammeln für den Opferdienst. Wo ist das Holz, das ihr mitgebracht habt? Wo ist das Opfer, das ihr mitgebracht habt? Sie haben angefangen, Brennholz zu sammeln, dass Gottesdienst gefeiert werden konnte, dass Opfer gebracht werden konnte. Wie gut, dass wir keine Opfer mehr bringen müssen. Und da wird der Buß- und Bettag, der Dankbuß- und Bettag praktisch. Und genauso wird eine Gemeinde, wird auch unsere Gemeinde zum Gefäß, in dem Gott seine Leute sammelt. In dem Gott seine Leute sammelt und hinaussendet zum Dienst an den Menschen. Und das in einer Welt und in einer Zeit, wo die Menschen Gott bitter, bitter nötig haben. So dringend nötig haben wie jeder von uns selbst. Ja, und was ist jetzt für uns angesagt? Was ist jetzt für uns wichtig? Was bleibt? Im Rückblick auf Gottes Taten, auf sein freundliches Tragen über Jahrhunderte hinweg, wollen auch wir uns beugen unter die Gleichgültigkeit und unter den Egoismus in unserem Land. Unter die Ich-Bezogenheit, unter die Ablehnung Gott gegenüber. Wir wollen uns beugen unter unseren eigenen Egoismus. Wir wollen uns beugen aber auch über der Rebellion, die in unserem Volk, in unserem Land immer wieder so deutlich zutage tritt. Viele Menschen in unserer Heimat, die suchen nicht mehr Gott und Gottes Wohl. Und das Zweite, wir wollen uns Jesus neu verpflichten und uns hingeben in Gebet und zur Tat. Und nicht wahr, so gesehen ist doch der eidgenössische Buß-, Dank- und Bettag kein alter Zopf, oder? Sondern ganz, ganz aktuell. Zum Schluss habe ich noch eine Anregung, die vielleicht besonders in den Hauskreisen und Zellgruppen erarbeitet werden könnte. Warum sollte man sich nicht mal hinsetzen, so eine Buß- und Bettagsverpflichtung aufsetzen und aufschreiben? Nochmal, da müsste man Nehemia 9 und Nehemia 10 dazu zur Hilfe nehmen. Es lohnt sich, liebe Schwestern, liebe Freunde, liebe Brüder, es lohnt sich, bewusst Dank, Buß und Bettag zu feiern. Es lohnt sich, denn Nehemia hat gesagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke und die Freude am Herrn ist ansteckende Freude. Die Freude am Herrn ist Stärke, ist ansteckende Freude. Es lohnt sich. Herr Jesus, danke, dass wir nicht vom hohen Ross herunter jetzt urteilen sollen oder können über unser Land, über unsere Heimat, sondern dass wir sagen können, Herr Jesus, wir sind Mitschuld, wir tragen Mitschuld und wir stellen uns auch unter die Schuld von unseren Vätern und von denen, die dich nicht mehr suchen und die dich nicht mehr wollen, deinen Willen nicht mehr suchen. Wir sagen jetzt nicht, andere sind schuld, sondern wir sagen, Herr, du stellst uns mit in die Verantwortung, du stellst uns in den Riss, Herr Jesus, und du hast es ja vorgemacht. Du hast unsere aller Schuld auf dich genommen. Du hast nicht gesagt, was kümmert mich schon, was der Peter verbrochen hat, sondern du hast meine Schuld auf dich genommen. Hast dafür dein Leben in den Tod gegeben. Hast das Verdammungsurteil des Vaters über dich ergehen lassen, wegen meiner Schuld, wegen unserer Schuld. Und ich bitte dich, Herr Jesus, vergib uns unsere Schuld. Sei es unsere persönliche, sei es die Schuld, die auch unser Volk und die Menschen in unserem Land auf sich geladen haben. Vergib uns und führe du deine Gemeinde auch immer wieder hin zur Buße und zur Bekehrung. Und danke, Herr Jesus, dass du jeden von uns persönlich kennst. Da ist vielleicht mancher unter uns, der auch um persönliche Schuld weiß. Und Herr, jetzt ist der Tag, heute ist der Tag, wo du uns hinführen möchtest, auch zur Buße und zur Bekenntnis. Sei es nachher vor dem Abendmahl oder sei es auch nachher nach dem Gottesdienst im Gespräch mit einem Bruder oder einer Schwester. Ich bitte dich, Herr, fang du bei uns an, dieses Land zu heilen, den Menschen zu begegnen. Herr, es ist noch so viel, was uns auf dem Herzen liegt, und wir wollen einfach bitten, dass du unsere Herzen liest und dass du sie ausliest und dass du etwas aus unseren Gedanken machst und uns auch zur Tat, zur mutigen Tat schreiten lässt. Ich danke dir, Herr Jesus, du kennst uns, auch uns als Gemeinde. Wir haben oft eine kleine Kraft. Mit unserer kleinen Kraft wagen wir kaum noch was. Mit unserer kleinen Kraft fühlen wir uns oft an die Grenzen geführt. Aber danke, dass wir dir leere Hände entgegenstrecken dürfen mit der Bitte, fülle du sie mit dem Reichtum deiner Gnade und deines Evangeliums. Amen. Wir wollen ein Lied singen miteinander. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott und dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Herr Jesus, und so schenk uns jetzt auch Gnade und dein Reden, wenn wir uns in der Stille vor dem Abendmahl prüfen. Bußfertige Herzen suchst du, Herr. Menschen, die wissen, dass sie dich bitter nötig haben. Menschen, deren Sehnsucht auf dich ausgerichtet ist.